Sozialpsychologie für Bachelor von Peter Fischer, Katrin Asal und Joachim Krüger. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Sie enthält zusätzliche Abbildungen und Tabellen sowie ein Literaturverzeichnis. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 1: Definitorische, wissenschaftstheoretische und methodische Grundlagen der Sozialpsychologie. Abschnitt 1.1: Definition und Geschichte der Sozialpsychologie. Wir müssen nicht weit ausholen, um den Gegenstand der Sozialpsychologie greifbar zu machen. Im Grunde haben wir tagtäglich damit zu tun, auch wenn es uns vielleicht nicht immer bewusst ist. Als Student bzw. Studentin haben Sie sich möglicherweise schon einmal gefragt, warum in den Vorlesungen bevorzugt die hinteren Reihen belegt werden. Oder Ihnen ist aufgefallen, dass sich viele Ihrer Kommilitonen bemühen, sich vor dem Dozenten bzw. der Dozentin in einem möglichst positiven Licht zu präsentieren und sich dabei gänzlich anders verhalten als privat. Oder Sie bemerken bei sich selbst, dass Sie Ihr Wissen vor einer Gruppe von Kommilitonen nicht so gut präsentieren können wie alleine. All diese Fragen sind sozialpsychologischer Art, denn die Sozialpsychologie erforscht das Erleben und Verhalten von Menschen in Interaktion mit ihrer sozialen Umwelt. Die soziale Umwelt umfasst dabei andere Personen, Situationen, Objekte, die sowohl tatsächlich anwesend oder aber auch nur vorgestellt, in Klammern imaginiert sein können. Insofern ist das Themengebiet sehr umfassend und geht natürlich weit über die oben gestellten Fragen hinaus. Typische sozialpsychologische Forschungsthemen sind dabei Aggression, Konflikt und Krieg, Hilfeverhalten und Zivilcourage, Urteilen und Entscheiden, Eigenschaften des Selbst- und Selbstwerterhöhung, Gruppen- und Massenphänomene sowie Stereotype, Vorurteile und Rassismus. Definition: Sozialpsychologie beschäftigt sich mit dem Erleben und Verhalten von Menschen in Interaktion mit ihrer sozialen Umwelt. Gegenstand ist also zum einen das Individuum alleine, zum anderen der Einzelne im Kontext der Gruppe. Definition Ende. Abschnitt 1.1.1: Historische Entwicklung. Die Ursprünge der Sozialpsychologie liegen in der französischen Massenpsychologie, insbesondere der Arbeit von Gustave Le Bon, in Klammern Vergleiche 1895. Im frühen 20. Jahrhundert erschienen die ersten Abhandlungen in Buchform. Floyd Alports Werk Social Psychology aus dem Jahr 1924 gilt als der Beginn der experimentellen Sozialpsychologie im modernen Sinne. Alport konnte zu jener Zeit allerdings nur auf wenige experimentelle Befunde hinweisen, wie zum Beispiel Triplets Studien zur sozialen Erleichterung von 1898. Triplet hatte gezeigt, dass Menschen zusätzliche Energie freisetzen und beispielsweise schneller reagieren, wenn sie sich in einer Gruppe befinden, als wenn sie alleine handeln. So fährt ein Radfahrer im Rennen mit anderen schneller als in einer Übung, in der es nur um die eigene Bestzeit geht. Alport nahm Befunde wie diese als Argument für den methodologischen Individualismus. Dieser wissenschaftstheoretischen Orientierung zufolge ist lediglich das Individuum das geeignete Objekt von Theorie und Experiment. Für Alport hieß das, dass massenpsychologische Phänomene durch das Verhalten von Individuen erklärt werden können. Ausgangspunkt stellt somit das Verhalten der beteiligten Individuen dar, von dem man auf übergreifende soziale Phänomene schließen kann. Grundlegend dafür, so Alport, sei die Tatsache, dass sich der Mensch innerhalb einer Gruppe ebenso verhält wie als Individuum, nur eben mit höherer Intensität. Alports Sozialpsychologie war somit ein Bruch mit der bisherigen psychologischen Auffassung von der Masse bzw. Gruppe als einem eigenständigen Gebilde oder gar einem eigenständigen Organismus. Diese Umorientierung war es, die das Individuum zu einem Forschungsobjekt machte, das sich experimentell untersuchen ließ. Bis heute gehört es zum populärsten Vorgehen in der Sozialpsychologie, eine Stichprobe von Probanden zu untersuchen, wobei dem durchschnittlichen Verhalten dieser Einzelperson der höchste Aussagewert zugeschrieben wird. Zentral ist also, dass das Verhalten von Menschen mit naturwissenschaftlichen Methoden systematisch untersucht wurde. Insofern ging Alport als Behaviorist, in Klammern von Englisch Behavior, Verhalten, in die Geschichte der Sozialpsychologie ein obwohl seine Theorien über den verhaltensbezogenen Aspekt auch zahlreiche kognitive Merkmale aufweisen. So gilt Alport mit seinen Konzepten der sozialen Projektion und der pluralistischen Ignoranz, welche auch heute wieder aktuell sind, als Pionier der sozialen Wahrnehmung. Als soziale Projektion bezeichnet man dabei die Wahrnehmung, dass die meisten anderen Menschen sich so verhalten oder genauso denken wie man selbst. Eine Großmutter könnte so beispielsweise ihrem Enkelkind einen Wollpullover stricken, ganz nach ihrem eigenen Geschmack, dass sie davon ausgeht, dass dieser dem Enkelkind bestimmt genauso gefallen wird wie ihr selbst. Doch jeder kann erahnen und hat es bestimmt auch schon selbst erfahren, dass dem nicht immer so sein muss. Soziale Projektion bedeutet also, dass man eigene Einstellungen, Merkmale, Verhaltensweisen etc. auf das Gegenüber überträgt, in Klammern projiziert. Das Adjektiv sozial bezieht sich dabei darauf, dass der Kontext der Projektion natürlich sozialer Art ist. Diese Übertragung ist jedoch nur eine sehr einfache Strategie, um Wissen über den anderen zu bekommen und muss daher nicht mit der Realität übereinstimmen. Der Begriff der pluralistischen Ignoranz ist etwas komplexer. Hierbei handelt es sich um die Idee, dass unter bestimmten Bedingungen viele Menschen ihre Ähnlichkeiten unterschätzen. Wenn zum Beispiel die Professorin fragt, ob jemand noch eine Erläuterung zu der eben besprochenen Differentialgleichung benötigt, mag jeder einzelne Studierende aus dem betretenen Schweigen der anderen schließen, dass nur er die Lösung nicht verstanden hat. Auch wenn dieser Schluss vermutlich nicht korrekt ist, schließlich mag man eigene Schwächen ja nicht immer öffentlich zugeben, so wird der zentrale Aspekt der pluralistischen Ignoranz deutlich. Andere Personen bzw. deren Reaktion dienen als Informationsquelle, um uneindeutige soziale Situationen einschätzen zu können. Abschnitt 1.1.2. Gegenstand der Sozialpsychologie. Situative oder persönliche Erklärung menschlichen Verhaltens. Sowohl der Einfluss von Alport, der über einen rein verhaltensbezogenen Ansatz hinausging, als auch der Einfluss der Gestaltpsychologie, in Klammern zum Beispiel Wertheimer, 1925, bewahrte die Sozialpsychologie davor, ganz vom Behaviorismus verschluckt zu werden. Der Behaviorismus war allerdings wissenschaftlich relevant bei der Frage, mit welchen unterschiedlichen Situationen Personen konfrontiert werden, in Klammern Stimulus, und wie sie darauf reagieren, in Klammern Reaktion. Für die Gruppe Studierender wäre hier beispielsweise die Frage interessant, welchen Einfluss Stress auf das Verhalten hat. Wie reagiert eine Studentin bzw. ein Student in einer mündlichen Prüfungssituation? Zusätzlich zu diesem Stimulus-Response-Schema bzw. dem behavioristischen Ansatz war und ist für die Sozialpsychologie aber eine weitere psychologische Dimension von Bedeutung. Sie beschäftigt sich nämlich mit dem Denken, in Klammern Kognition, und Fühlen, in Klammern Emotionen von Personen, während diese mit einer bestimmten Situation konfrontiert sind. Die Sozialpsychologie geht dabei davon aus, dass gerade diese vermittelnden Gedanken und Gefühle das später beobachtbare Verhalten am besten vorhersagen. In Bezug auf das obige Beispiel wäre hier möglicherweise wichtig zu wissen, wie hoch das Ausmaß des erlebten Stresses ist, ob sich die Studierenden ängstlich zeigen, ob sie sich fachlich kompetent einschätzen etc. Alle diese Faktoren können das nachfolgende Verhalten erheblich beeinflussen oder dieses auch in seiner Richtung umkehren. Neben dem Behaviorismus wurde die klassische Sozialpsychologie stark von der Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland von 1933 bis 1945 geprägt. So fragte, in Klammern und fragt, sie beispielsweise nach den Ursachen dafür, dass Millionen von Menschen die Zerstörung einer zivilisierten Gesellschaft duldeten und überfallartige Kriegsführung, Deportationen und Völkermord passiv oder gar aktiv unterstützen konnten. So geht vor allem die Sozialpsychologie der Nachkriegszeit, in Klammern 1950 bis 1970, davon aus, dass der Mensch grundsätzlich eine böse Seite besitzt, die erforscht, verstanden und somit kontrolliert werden muss. In Klammern siehe auch Adorno, Frenkel-Brunswick, Levinson und Sanford aus dem Jahre 1950, sowie Arbeiten zur autoritären Persönlichkeit. Neuere Arbeiten finden sich bei Altemeyer 1996. Nach Ende des Kalten Krieges hellte sich das Menschenbild der Sozialpsychologie allerdings zunehmend auf. Im Fokus der sogenannten ausgewogenen Sozialpsychologie stand die Frage, wie Menschen ihr soziales Umfeld, in Klammern zum Beispiel Gruppenzugehörigkeiten, Freunde, Familie, als positive Ressource nutzen können, um beispielsweise ihre psychologische Gesundheit aufrechtzuerhalten, um prosoziales Verhalten zu zeigen oder über kritische Lebensereignisse hinwegzukommen. Hier zeigte sich, dass das soziale Umfeld Menschen entweder in sehr negativer oder aber auch in sehr positiver Weise beeinflussen kann. Folglich kann daraus sowohl grausames als auch prosoziales menschliches Verhalten resultieren, was vorwiegend von der Art und Beschaffenheit der Situation abhängt. Hier erkennt man, dass der Einfluss der Situation zentral ist für die Art des nachfolgenden menschlichen Verhaltens. Man spricht daher auch von Situationismus. Das Gegenstück hierzu ist der sogenannte Dispositionismus. Bei letzterem steht die Person mit ihren überdauernden, in Klammern dispositionalen Eigenschaften und Merkmalen im Zentrum des Interesses. In seiner stärksten Ausprägung nimmt der Dispositionismus an, dass Personen ihr eigenes Handeln regulieren, egal welches Verhalten die Situation suggerieren mag. Sprich, das Verhalten einer Person ist allein von deren Persönlichkeitseigenschaften abhängig, während die Situation keinen Einfluss hat. Neuere Ansätze wenden sich allerdings von einer einseitigen Betrachtungsweise, also entweder reinem Situationismus oder reinem Dispositionismus, ab und gehen davon aus, dass interaktionale Modelle, in Klammern Interaktion zwischen Person und Umwelt, besser geeignet sind, um Verhalten zu erklären und vorherzusagen. Diese sind dann auch in der Lage, den Fortschritt in der Verhaltensforschung voranzutreiben, während ein Wettstreit zwischen beiden Positionen diese Tendenz eher blockiert. Als Beispiel für eine sogenannte interaktionistische Sichtweise dient die berühmte Stanford-Gefängnisstudie. Das Stanford Prison Experiment. Dieses berühmte Experiment von Zimbardo, in Klammern Vergleiche 1972, stellt einen Meilenstein dar bei der Beschreibung und Erklärung menschlichen Verhaltens in einer simulierten Gefangenensituation. Den freiwilligen Teilnehmern wurde hierbei nach dem Zufallsprinzip entweder die Rolle eines Gefangenen oder eines Aufsehers zugewiesen. Innerhalb weniger Tage, ja Stunden, verhielten sich die simulierten Gefangenen wie echte Gefangene und die simulierten Aufseher wie echte Aufseher. Bei den Gefangenen wurde beobachtet, dass sie sich entweder ihrem Schicksal fügten und gehorchten oder aber rebellierten. Auch wenn diese Verhaltensweisen gegenteilig sind, so können sie beide der konkreten Situation zugeschrieben werden. Was die Aufseher betrifft, so langweilten sie sich entweder oder sie dachten sich clevere Methoden aus, um die Gefangenen zu schikanieren und zu demütigen. Für beide Gruppierungen war die Situation dergestalt relevant, dass die Gefangenen keine Befehle erteilten und die Aufseher nicht rebellierten oder aus Frustration Randale starteten. Mit anderen Worten, die Situation des Gefängnisses in Zusammenhang mit einem konventionellen Rollenverständnis von Häftling und Wärter machte manche Verhaltensweisen unmöglich, während sie zu anderen animierte. Studie Ende. Die wissenschaftlich dokumentierten Einflüsse von sozialen Situationen auf das Verhalten machen es unmöglich, rollenkonformes Verhalten pauschal den Persönlichkeitseigenschaften, in Klammern oder Dispositionen der beteiligten Personen zuzuschreiben. Bis zu diesem Punkt wäre die situationistische Sichtweise erhellend. Die Befunde lassen allerdings nicht den Schluss zu, dass Persönlichkeit und individuelle Unterschiede innerhalb einer Situation irrelevant sind. Mit der sensiblen Aufmerksamkeit eines Psychoanalytikers hat Zimbardo selbst Unterschiede zwischen verschiedenen Gefangenen und zwischen Aufsehern bemerkt und dokumentiert. Während sich der eine Gefangene zum Beispiel mit der Situation arrangierte, wurde der andere psychosomatisch krank. Während ein Aufseher versuchte, sich von Konflikten fernzuhalten, machte sich ein anderer wiederum einen Sport daraus, solche zu provozieren. Es ist heute klar, dass der Versuch fehlgeschlagen ist, die Situation gegen die Persönlichkeit auszuspielen. Ein tiefes Verständnis des menschlichen Sozialverhaltens erfordert das Studium von individuellem Verhalten im Zusammenhang mit Situationen. Abschnitt 1.1.3: Europäische versus amerikanische Sichtweise. Neben dieser Kontroverse gibt es eine weitere Debatte, von der zu hoffen ist, dass sie bald überwunden sein möge. Die Kluft zwischen der europäischen und der amerikanischen sozialpsychologischen Tradition. Die europäische Sozialpsychologie legt den Fokus auf den Einfluss von Gruppenzugehörigkeiten, auf das Erleben und Verhalten. Sie ist also stärker geprägt von Forschungen aus dem Bereich der sozialen Identität. Die amerikanische Sozialpsychologie ist dagegen stärker individuumzentriert. Das heißt, die Eigenschaften des Individuums in seiner Interaktion mit dem sozialen Umfeld stehen dabei besonders im Vordergrund. Somit ist der kulturelle Gegensatz, der mit der nordamerikanischen Reaktion auf die kontinentale Massenpsychologie begann, heute allenfalls verblasst, aber noch nicht vollständig verschwunden. Die Zusammenarbeit der Autoren dieses Lehrbuchs stellt somit einen kleinen Versuch hinsichtlich der Nivellierung dieser Unterschiede dar. Kapitel 1.1.4: Abgrenzung zu Nachbardisziplinen. Neben einer kulturellen Abgrenzung ist es zudem wichtig, zu verstehen, wie sich die Sozialpsychologie von ihren Nachbardisziplinen unterscheidet. Ebenso wie die Philosophie befasst sich auch die Sozialpsychologie mit Themen wie zum Beispiel dem Erleben und der Konstruktion subjektiver Realität. Während sich die Philosophie mit diesen Bereichen allerdings ausschließlich erkenntnistheoretisch befasst, leistet die Sozialpsychologie hier eine empirische Überprüfung. Des Weiteren muss die Sozialpsychologie von der Soziologie abgegrenzt werden. Die Soziologie untersucht gesamtgesellschaftliche Phänomene, in Klammern zum Beispiel die Ursachen für das Versagen von Institutionen bei der Bekämpfung von Korruption oder dem Einfluss von Institutionen auf Wirtschaftskrisen, wohingegen die Sozialpsychologie das Individuum in seinem sozialen Kontext bzw. im Kontext kleinerer Gruppen betrachtet. Schließlich bedarf es auch einer Differenzierung zwischen Sozialpsychologie und Persönlichkeitspsychologie. Zwar sind die Themen beider Disziplinen oft ähnlich, allerdings unterscheiden sich die zugrunde liegenden Erklärungen fundamental. So geht die Persönlichkeitspsychologie davon aus, dass menschliches Erleben und Verhalten vorwiegend durch bereits bestehende, das heißt angeborene oder erlernte Persönlichkeitsunterschiede determiniert wird, in Klammern vergleiche Dispositionismus. Wie bereits erwähnt, nimmt die Sozialpsychologie hingegen an, dass die soziale Situation in Interaktion mit Persönlichkeitseigenschaften darüber entscheidet, ob sich eine Person beispielsweise aggressiv oder prosozial verhält. Abschnitt 1.2: Wissenschaftstheoretische Grundlagen. Die Sozialpsychologie ist grundsätzlich an der Kausalität von Erlebens- und Verhaltenseffekten interessiert. Man möchte wissen, warum Personen in bestimmten Situationen ein bestimmtes Verhalten zeigen. Zudem ist man an psychologischen, in Klammern kognitiven und affektiven Vermittlungsvariablen, in Klammern sogenannten Mediatoren interessiert. Man möchte also wissen, was im Kopf von Personen vorgeht, wenn sie mit bestimmten Situationen konfrontiert sind und deshalb ein bestimmtes Verhalten zeigen. Die grundlegende wissenschaftliche Einstellung ist dabei der Empirismus, das heißt die Idee, dass empirische Daten oder Beobachtungen Schlussfolgerungen über theoretisch relevante Hypothesen zulassen. Die einfachste Form des Empirismus ist die Enumeration oder Auszählung, in Klammern bzw. Auflistung. Dabei ist die einfachste, aber auch stärkste Form einer Hypothese diejenige, die keine Ausnahmen zulässt. Beispielsweise könnte man als Gesetzmäßigkeit postulieren, dass alle Schwäne weiß seien. Bei der Auszählung ist die Frage dann nur, ob oder wann ein Schwan erscheint, der nicht weiß ist. An diesem Punkt wäre die Hypothese widerlegt. Der schottische Philosoph David Hume wies 1748 darauf hin, dass keine Hypothese durch Auszählung bewiesen werden kann. Dies sei logisch unmöglich, da immer die Möglichkeit bestünde, dass zukünftige Beobachtungen dem bisherigen widersprechen. Man könne daher nicht einfach aus vergangenen Ereignissen auf zukünftige Ereignisse schließen. Demnach wäre es beispielsweise nicht zulässig, aus der Tatsache, dass ich bisher Glück hatte und mir bei meinen waghalsigen Bergtouren keinen Schaden zustieß, den Schluss zu ziehen, dass Bergtouren stets ungefährlich sind und ich daher auch zukünftig unversehrt bleiben werde. Trotz dieses Hume'schen Problems, das auch als Induktionsproblem bezeichnet wird, blieb das Verifikationsprinzip in der Wissenschaft populär. So gilt eine Hypothese als verifiziert, wenn die Beobachtungen mit den Vorhersagen, zumindest innerhalb eines statistischen Toleranzbereichs, übereinstimmen. Als Alternative zum positivistischen, in Klammern also auf Bestätigung ausgerichteten Empirismus, entwickelte Karl Popper 1934 den kritischen Rationalismus. Er argumentierte, dass der wissenschaftliche Fortschritt zügiger vonstatten gehe, wenn Hypothesen durch unstimmige Beobachtungen verworfen bzw. widerlegt würden. Wie bei der biologischen Evolution gibt es hierfür allerdings kein endgültiges Kriterium der Güte, sondern nur die Aussortierung des Mangelhaften. Poppers Theorie ist somit stärker an Humes Kritik der herkömmlichen Induktion, in Klammern das heißt ausgehend von Einzelbeobachtungen auf allgemeingültige Gesetze schließen, orientiert. Auch Popper war der Ansicht, dass ein Beweis durch Induktion nicht zulässig sei. In der Sozialpsychologie werden typischerweise experimentell gewonnene Daten statistisch ausgewertet, mit dem Ziel, eine Nullhypothese, in Klammern das heißt die Annahme, dass es keine statistisch relevanten Unterschiede zwischen zwei Versuchsgruppen gibt, zu verwerfen. Somit findet sich auch in der statistischen Auswertung das Prinzip des Falsifizierens wieder. Die meisten Hypothesen sind dabei so formuliert, dass sie nur die Richtung, nicht aber die exakte Stärke einer Kausalbeziehung bestimmen. Beispiel: Zum Beispiel führt die Theorie der sozialen Erleichterung zu der Hypothese, dass Menschen, in Klammern wie auch Tiere, mehr und schneller essen, wenn sie unter Artgenossen sind, als wenn sie allein sind. In diesem Fall besagt die Nullhypothese, dass im Durchschnitt kein Unterschied zwischen diesen Versuchsbedingungen, in Klammern Essen allein versus in Gesellschaft, besteht. Wenn die Daten daher einen Unterschied aufweisen, der unter der Annahme der Nullhypothese unwahrscheinlich wäre, Dann wird konventionell die Nullhypothese als falsifiziert, in Klammern widerlegt, beziehungsweise die Hypothese, dass Menschen in Gegenwart anderer mehr und schneller essen, als bestätigt angesehen. In Klammern, siehe hierzu Abbildung 1.1 im gedruckten Buch. Beispiel Ende. Mit dieser Herangehensweise geht man also nicht von einer Nullhypothese aus, die besagt, dass ein Unterschied besteht. Insofern wird diese Annahme auch nicht falsifiziert. Als weitere Folge kann der statistische Unterschied zwischen den beiden Gruppen auch nicht als Beweis dafür angesehen werden, dass es diesen Unterschied tatsächlich auch gibt. In der Wissenschaft, wie auch in anderen Lebensbereichen, kann nichts bewiesen, sondern lediglich falsifiziert werden. Abschnitt 1.3: Methoden der Sozialpsychologie. Leider besteht oft die fälschliche Annahme, dass Sozialpsychologie bzw. die Psychologie im Allgemeinen keine richtige Wissenschaft sei und eher den Charakter einer Alltagspsychologie habe. Kritiker behaupten, es handle sich dabei lediglich um subjektive Annahmen, die man mit der eigenen Forschung zu bestätigen versuche, und das auf nicht wissenschaftlichem Wege. Woher diese Vorurteile kommen, soll hier nicht weiter erläutert werden. Ein wichtiger Punkt könnte sein, dass der Gegenstand der Sozialpsychologie jeden Menschen von uns betrifft, der sich, ob nun als Mechaniker oder Musiker, seine Gedanken dazu macht und gewisse Annahmen bildet. Wie wir in einem späteren Kapitel noch erfahren werden, neigen wir Menschen dazu, für bestimmte Ereignisse Erklärungen zu suchen und Schemata zu schaffen, die uns Klarheit geben sollen. Dabei gehen wir jedoch nicht immer akkurat vor, sondern tendieren zu Verzerrungen, sammeln möglicherweise nur Informationen, die uns gefallen, vergessen widersprüchliche Befunde am liebsten ganz schnell oder beurteilen Situationen aufgrund unserer Vorerfahrungen nicht objektiv. Dies sind Dinge, die wir bestimmt ganz gut an uns selbst kennen. Doch in der sozialpsychologischen Forschung haben sie keinen Platz, da die Sozialpsychologie eine Wissenschaft ist und folglich die jeweiligen methodischen Standards erfüllt. Sie bedient sich dabei 5 verschiedener wissenschaftlicher Methoden. Erstens, qualitative Befragung bzw. Interview. Zweitens, quantitative Befragung. Drittens, Verhaltensbeobachtung. Viertens, Korrelationsstudie, Feldstudie bzw. Quasi-Experiment. Und fünftens, echtes Experiment. Abschnitt 1.3.1: Qualitative Methode. Die grundlegende Methode ist die qualitative Befragung, in Klammern, also eine Befragung ohne quantitative statistische Analysen. Sie wird für explorative, in Klammern von lateinisch explorare, gleich erforschen, Zwecke eingesetzt, oder wenn Experimente oder andere Formen quantitativer Forschung aus methodischen oder ethischen Gründen nicht durchgeführt werden können. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn man herausfinden will, weshalb so viele Menschen auf Betrug-E-Mails im Internet reagieren und dabei Geld verlieren. In Klammern, zum Beispiel wird allein in Großbritannien der wirtschaftliche Schaden durch Betrug-E-Mails auf über 3 Milliarden Pfund jährlich geschätzt. Es wäre unethisch, hier ein Experiment durchzuführen und Personen ohne Vorwarnung selbst konstruierte Betrug-E-Mails zu schicken und sie anschließend um wirkliches Geld zu bitten. Korrelationsstudien, in Klammern Zusammenhangsstudien, sind aufgrund der geringen Stichprobe ebenfalls problematisch. Und zudem ist es natürlich nicht möglich, Personen im realen Umfeld dabei zu beobachten, wie sie Betrug-E-Mails an ihrem Rechner öffnen. Deshalb bleibt einem Forscher in so einem Fall lediglich das qualitative Interview übrig, mithilfe dessen er versucht, Opfer von Internetbetrug zu finden und diese nach den jeweiligen Gründen zu befragen, weshalb sie ihrer Meinung nach auf den Betrug hereingefallen sind. Dem Opfer würde man dann Fragen stellen wie zum Beispiel: Was fanden Sie an der E-Mail besonders attraktiv? Was haben Sie gedacht, als Sie die E-Mail geöffnet haben? Wie haben Sie sich gefühlt, als Ihnen eine große Geldsumme versprochen wurde? Problematisch an der qualitativen Methode ist zum einen, dass sie keine Ursache-Wirkungszusammenhänge untersuchen kann und daher aus Ergebnissen auch keine Rückschlüsse auf mögliche Ursachen gezogen werden können. Des Weiteren ist sie sehr anfällig für subjektive Verzerrungen, sowohl der befragten Person als auch des Forschers. Und darüber hinaus liefert sie keine quantifizierbaren und objektiv vergleichbaren Ergebnisse. Daher wird die qualitative Methode von quantitativ arbeitenden Sozialpsychologinnen und Sozialpsychologen häufig nur zur Generierung, in Klammern Bildung von Hypothesen verwendet, welche dann später in einem echten Experiment direkt überprüft werden. Von reflexiven bzw. hermeneutisch orientierten Sozialpsychologen, in Klammern das heißt Sozialpsychologinnen und Sozialpsychologen, für die die Auslegung und Interpretation des jeweiligen Gegenstandes anhand bestimmter Merkmale oder in Anführungszeichen zentral und das Ziel dabei das korrekte Verstehen ist, wird qualitative Forschung dagegen als Methode der Wahl angewandt, Hier steht das Individuum in seiner subjektiven Realität im Mittelpunkt. Abschnitt 1.3.2 Verhaltensbeobachtung. Ein ausgezeichnetes Beispiel für dieses Vorgehen stellt eine Untersuchung von Yehoda, Lazarsfeld und Zeisel aus dem Jahr 1933 dar, die unter dem Namen Die Arbeitslosen von Marienthal bekannt wurde. Studie: Die Arbeitslosen von Marienthal. Der Hintergrund dieser Forschung war die Schließung einer Fabrik in Marienthal bei Wien. Die Schließung führte zu hoher Arbeitslosigkeit. Die Forscher wollten nun Informationen über diese Bevölkerungsgruppe erhalten und damit die unterschiedlichen Aspekte bzw. Folgen von Arbeitslosigkeit untersuchen. Hierzu traten sie vor Ort in Kontakt mit den betroffenen Menschen, zeichneten Befragungen bzw. Interviews mit diesen auf, boten Sprechstunden an, führten Beobachtungen in den einzelnen Haushalten durch, starteten Hilfsaktionen und so weiter. Durch die umfassende Dokumentation ihrer Arbeitsschritte, sowohl mit qualitativen als auch quantitativen Methoden, gewann die Forschergruppe einen tiefen Einblick in die damalige Situation der Arbeitslosen. Der bemerkenswerteste Befund betrifft dabei die psychischen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit. Ein Großteil der Betroffenen nahm eine resignierte Haltung ein, zeigte kaum Widerstandskraft, in Klammern, so wurde es aufgegeben, beim Diebstahl von Lebensmitteln Anzeige zu erstatten, und war unfähig, die viele Zeit sinnvoll zu füllen. Statt Aktivität, in Klammern etwa Beitritt in Vereine, war Rückzug und passives Verhalten zu beobachten. Studie Ende. Die Ergebnisse der Marienthal-Studie sind besonders deshalb wichtig, weil sie nicht an Aktualität verloren haben. Arbeitslosigkeit ist nach wie vor ein großes Problem und die Themen Rezession und Finanzkrise scheinen allgegenwärtig zu sein. Die Medien berichten von einer sinkenden Wirtschaftsleistung und Konjunkturexperten halten eine Senkung des Bruttoinlandsprodukts im Zuge der Euro-Krise für möglich. Die Frage nach möglichen psychischen Auswirkungen, in Klammern etwa Resignation, sind demnach heute genau so zu stellen. Und daran anknüpfend sollten geeignete Umgangsweisen damit gefunden werden. Andere Varianten der Verhaltensbeobachtung kommen ohne direkte Teilnahme des Forschers aus. Hier sind besonders die sogenannten nicht-reaktiven Methoden interessant, die es erlauben, menschliche Einstellungen oder auch Persönlichkeitseigenschaften aus den Spuren des Verhaltens der Beobachteten zu erschließen. Man spricht hier deshalb auch von, in Anführungszeichen, verdeckten Methoden, da der Forscher selbst nicht an der Beobachtung teilnimmt und das Ergebnis daher auch selbst nicht beeinflussen kann. Robert Cialdini und sein Forscherteam an der Arizona State University haben zahlreiche Studien zum Littering, in Klammern Umweltverschmutzung durch Wegwerfen von Müll, durchgeführt. So konnten sie beispielsweise feststellen, dass sie den Wahlausgang durch das Zählen der weggeworfenen Wahlpamphlete, welche sie vorher ausgeteilt hatten, vorhersagen konnten, da die Anhänger des Wahlsiegers eher an den Pamphleten festhielten. Einen ähnlichen Ansatz wählte Sam Gosling, in Klammern Vergleiche 2009 von der University of Texas in Austin, welcher den Einfluss des äußeren Zustands von Büro und Schlafzimmer bzw. die jeweilige Einrichtung auf einen Menschen erforschte. Er fand zum Beispiel, dass im Büro ein unordentlicher Schreibtisch auf fehlende Gewissenhaftigkeit der jeweiligen Person hindeutet. Vorteile der Verhaltensbeobachtung, in Klammern und der in Anführungszeichen Spurenlese, sind, dass sie sehr realitätsnah, unmittelbar und verhaltensbasiert ist. Als Nachteile hingegen lassen sich festhalten, dass bestimmte Verhaltensweisen, in Klammern zum Beispiel Intimität und Liebe, nur schwer beobachtbar sind, dass Schlussfolgerungen sehr leicht Verzerrungen unterliegen können, in Klammern das heißt, es liegt oft im Auge des Betrachters, was ein bestimmtes Verhalten ist oder nicht, sodass die Beobachter nicht zwangsläufig übereinstimmen müssen, dass die Verhaltensbeobachtung keine Aussagen über Ursache und Wirkung zulässt und sie auch keinen Aufschluss darüber gibt, was Menschen denken und fühlen, bevor, während und nachdem sie ein bestimmtes Verhalten gezeigt haben, in Klammern vermittelnde psychologische Mediatoren, Prozessvariablen. Abschnitt 1.3.3 Quantitative Befragungsmethode. Das Ziel der quantitativen Untersuchungsmethode ist die numerische Darstellung eines empirischen Sachverhaltes, es geht also um Zahlen. Bei dieser Methode werden den Untersuchungspersonen vorwiegend Fragebögen zu bestimmten Sachverhalten vorgelegt. Zum Beispiel werden Eltern gefragt, wie häufig ihre Kinder pro Woche aggressive Medieninhalte, in Klammern Filme, Videospiele, konsumieren. Diese Angaben werden meist auf Messskalen, in Klammern zum Beispiel mit der Likert-Skala, die Abstufungen von 1 gleich nicht häufig bis 7 gleich sehr häufig enthält, erfasst. Mittels statistischer Methoden, in Klammern zum Beispiel Mittelwertvergleich, Korrelationsanalyse, Varianzanalyse, Faktorenanalyse etc., können diese Skalenwerte dann den entsprechenden psychologischen Konstrukten, in Klammern zum Beispiel Aggressionspotenzial, prosoziale Einstellung zugeordnet und im Anschluss daran analysiert werden. Die Vorteile dieser Methode liegen in der Quantifizierbarkeit von Aussagen, im relativ geringen Kosten- und Arbeitsaufwand für die Durchführung der Studie sowie in der Möglichkeit der Introspektion. In Klammern, das heißt, Personen können auch nach ihren Gedanken und nach ihren Gefühlszuständen befragt werden. Nachteile dieser Methode sind allerdings die leichte Verfälschbarkeit der Antworten. In Klammern zum Beispiel tendieren Personen dazu, ihre Angaben zu beschönigen, die fehlende Erkennbarkeit von Ursache-Wirkungszusammenhängen und dass Unklarheit darüber besteht, ob den Versuchspersonen die erfragten zentralen psychologischen Prozesse überhaupt bewusst sind oder nicht und sie deshalb die Fragebögen dazu nicht valide beantworten können. Als Beispiel für diese Art der Datenerhebung kann eine kürzlich publizierte Studie von Franco Blau und Simbardo von 2011 dienen, welche in einer Online-Untersuchung Personen zu Heldentum und Altruismus befragten. Aus den Antworten, in Klammern Selbstbericht der befragten Personen, erhielten die Autoren einen Eindruck davon, wie häufig diese Phänomene überhaupt in der Realität auftreten. Viele dieser Untersuchungen werden mittlerweile ökonomisch und kostengünstig online im Internet durchgeführt. Abschnitt 1.3.4 Korrelationsmethode bzw. Quasi-Experiment. Bei der Korrelationsmethode werden statistische Zusammenhänge zwischen Variablen hergestellt. Zum Beispiel könnte gefragt werden, ob Jugendliche, die sich häufig mit aggressiven Videospielen wie zum Beispiel Ego-Shooter die Zeit vertreiben, auch häufiger durch aggressives Verhalten in der Schule oder Gesellschaft auffallen. Man würde dazu zum einen erfassen, wie häufig ein Jugendlicher aggressive Videospiele spielt, in Klammern zum Beispiel Häufigkeit pro Woche oder Monat, und zum anderen, wie häufig er bereits durch aggressives Verhalten aufgefallen ist, in Klammern zum Beispiel Einschätzung der Lehrkraft, Anzahl der Verweise wegen Raufens, Anzeigen und Vorstrafen wegen aggressivem Verhalten. Sobald man diese beiden Indikatoren gemessen hat, ist es möglich, ein statistisches Zusammenhangsmaß, die Korrelation R, zu berechnen. Dieser Zusammenhang R kann dabei zwischen minus 1 und plus 1 liegen. Der maximale Wert von R gleich plus 1 reflektiert einen perfekten positiven Zusammenhang zwischen den beiden Messvariablen. Beispielsweise könnte sich herausstellen, dass die Menge des Konsums aggressiver Medien perfekt mit der Häufigkeit oder Intensität aggressiven Verhaltens einhergeht. Im Gegensatz dazu würde eine Korrelation von R gleich minus 1 einen perfekten negativen Zusammenhang beschreiben. Je höher der Konsum aggressiver Medienprodukte wäre, desto geringer wäre die Aggressivität. Schließlich besagt ein Korrelationskoeffizient vom Wert 0, dass kein systematischer Zusammenhang zwischen den Messvariablen besteht. In diesem Fall hätte die Tatsache, dass ein Jugendlicher sehr häufig aggressive Videospiele konsumiert, nichts mit dessen möglicherweise aggressivem Verhalten zu tun. Zu den Vorteilen von Korrelationsstudien gehört, dass sie relativ leicht im Feld, in Klammern das heißt nicht im Labor, durchgeführt werden können und relativ kostengünstig sind. Hinzu kommt, dass einige Phänomene aufgrund ethischer Überlegungen lediglich als Korrelationsstudie untersucht werden können, wie etwa der Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs. Der größte Nachteil der Korrelationsstudie ist allerdings, dass sie keine Kausalschlüsse zulässt. Macht der Konsum aggressiver Videospiele den Menschen aggressiver, in Klammern ist also der Konsum ursächlich für eine gesteigerte Aggressivität, oder fühlen sich aggressive Menschen grundsätzlich stärker zu solchen Spielen hingezogen? Darüber hinaus bleibt die Frage offen, ob möglicherweise nicht gemessene Drittvariablen für den statistischen Zusammenhang zweier Variablen verantwortlich sind. Beispiele für solche typische Drittvariablen wären Alter, Geschlecht oder soziale Schichtzugehörigkeit der Versuchsperson oder des Versuchsleiters, deren Persönlichkeitsunterschiede oder auch die Tageszeit der Erhebung. So könnte der tatsächlich gefundene positive Zusammenhang zwischen aggressivem Videospielkonsum und aggressivem Verhalten in oben genannten Beispiel auch alternativ dadurch erklärt werden, dass Personen, die a priori das Persönlichkeitsmerkmal der Aggressivität aufweisen, mit höherer Wahrscheinlichkeit ihre Umwelt so gestalten, dass darin aggressive Inhalte vorkommen. Insbesondere wäre zu erwarten, dass solche Personen aggressive Videospiele den nicht aggressiven Spielen vorziehen. Grundsätzlich gilt, dass die Zahl der möglichen Drittvariablen zahlenmäßig nicht beschränkt ist. Auch Quasi-Experimente, bei welchen Stichproben aus a priori bereits vorhandenen Gruppen bestehen, die dann verglichen werden, in Klammern zum Beispiel Vergleich des Sozialverhaltens von Rauchern versus Nichtrauchern, diese beiden Gruppen bestehen ja bereits vor der Untersuchung und werden nicht durch den Experimentator selbst bestimmt, können dies nicht leisten. Die einzige Möglichkeit, Drittvariablen definitiv auszuschließen, ist die Durchführung eines echten Experiments. Abschnitt 1.3.5 Echtes Experiment. Das echte Experiment gilt in der Sozialpsychologie und auch darüber hinaus als der Königsweg, um Informationen über Ursache und Wirkung zu erlangen. Wilhelm Wundt, der Gründervater der menschlichen Psychologie, legte 1874 dar, wie experimentelle Methoden für die Erforschung des menschlichen Erlebens und Verhaltens genutzt werden können. Bei der experimentellen Methode variiert man eine unabhängige Variable und misst deren Auswirkung auf die abhängige Variable. Will man zum Beispiel herausfinden, ob aggressive Videospiele die Aggressivität der Spieler auch jenseits des Spielzusammenhanges erhöhen, in Klammern also einen länger andauernden Effekt haben, würde man eine Experimentalgruppe ein aggressives Videospiel und eine Kontrollgruppe ein nicht aggressives Videospiel spielen lassen. Als abhängige Variable könnte man messen, ob Spieler in der Aggressionsbedingung eine andere Person stärker bestrafen, also aggressiveres Verhalten zeigen, als Spieler in der Nicht-Aggressionsbedingung. Der besondere Vorzug des Experimentes ist es, dass sich die Befunde kausal interpretieren lassen. Wie ist dies möglich? Eine der wichtigsten Eigenschaften des Experimentes ist es, dass Versuchspersonen nach dem Zufallsprinzip den verschiedenen Versuchsbedingungen zugeordnet werden, in Klammern Randomisierung. Dieses Vorgehen besitzt den Vorteil, dass sich a priori Unterschiede der Untersuchungsteilnehmer herausmitteln. So sind Personen, die Aggressivität als stark ausgeprägtes Persönlichkeitsmerkmal aufweisen, mit gleicher Wahrscheinlichkeit in der Experimental- und in der Kontrollgruppe zu finden. Mögliche Verzerrungen, die durch diese Extremwerte entstehen, gleichen sich bei steigender Anzahl der Versuchspersonen statistisch aus. Gefundene Unterschiede in der abhängigen Variable, in Klammern gezeigtes aggressives Verhalten, zum Beispiel Bestrafen anderer Personen, können demnach nicht von Drittvariablen, die zum Beispiel nicht näher untersuchten Persönlichkeitseigenschaften der getesteten Personen stammen, sondern sind eindeutig auf den Einfluss der unabhängigen Variable, in Klammern aggressives Videospiel versus nicht aggressives Videospiel, zurückzuführen. In Klammern siehe hierzu Abbildung 1.2 im gedruckten Buch. Eine wichtige Unterscheidung zu den anderen präsentierten Erhebungsmethoden ist zudem die interne versus externe Validität von Experimenten. Unter interner Validität versteht man die Frage, ob die Variation der unabhängigen Variablen sich auch tatsächlich auf die beobachtete Variation in der abhängigen Variable auswirkt oder ob dieser Zusammenhang durch eine Drittvariable, in Klammern Störvariable, versehentlich verursacht wurde. Typischerweise besitzt ein echtes Experiment die höchste interne Validität, wie eben beschrieben, da alle erdenklichen Störvariablen durch die Randomisierung, in Klammern eine zumindest theoretisch zufällige Zuteilung zu den Gruppen, ausgefiltert werden. Bei allen anderen Methoden, wie etwa der qualitativen oder korrelativen Methode, ist die interne Validität dagegen geringer als beim Experiment, da hier keinerlei Kausalschlüsse gezogen werden können. Hingegen stellt die externe Validität bei Experimenten häufiger ein Problem dar. Sie bezieht sich auf die Frage, ob ein bestimmter Laborbefund auch tatsächlich auf die wirkliche Welt übertragen werden kann. Bezogen auf unser Medienbeispiel wäre hier also die Frage zu stellen, ob die beobachtete erhöhte Aggression nach dem Konsum eines aggressiven Videospiels im Labor auch tatsächlich in der wirklichen Welt außerhalb des Labors auftreten würde. Jetzt liegt natürlich der Schluss nahe, dass qualitative Interviews, Feld- und Korrelationsstudien im Gegensatz zu Laborstudien eine besonders hohe externe Validität besitzen sollten. Dies ist jedoch nicht unter allen Umständen so. Zwar ist es richtig, dass Feldstudien näher an die psychische und verhaltensmäßige Wirklichkeit von Menschen herankommen, de facto ist es aber so, dass diese Studien normalerweise nichts über die Kausalität eines bestimmten Effektes aussagen können. Außerdem kann es hohe externe Validität nur unter der Bedingung hoher interner Validität geben. Ist ein bestimmter Effekt im Laborexperiment daher nicht kausal auf bestimmte Einflussfaktoren zurückzuführen, kann es diesen Zusammenhang in der wirklichen Welt auch nicht geben. In Klammern, das heißt, er wäre dann in der Realität vielleicht beobachtbar, aber tatsächlich durch eine andere, unbekannte Drittvariable bedingt. Im Gegensatz dazu ist es durchaus möglich, dass ein Laborexperiment zu einem bestimmten Effekt sehr hohe interne Validität aufweist, in Klammern, das heißt, Ursache und Wirkung sind eindeutig geklärt, dieser Effekt aber in Wirklichkeit nicht oder zumindest noch nicht auftritt. Abschnitt 1.4: Forschungsethik in der Sozialpsychologie. Prinzipiell sind die ethischen Grundlagen der Psychologie im Allgemeinen für alle wissenschaftlich arbeitenden Psychologinnen und Psychologen von den Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct der APA geregelt. Dabei ist die wichtigste ethische Maxime eines jeden empirischen Forschers, dass durch die Teilnahme an einer Studie Versuchspersonen weder zu psychischen noch physischen Schaden kommen dürfen. Gerade die klassischen High-Impact-Studien, wie zum Beispiel die Milgram-Studie, in Klammern siehe hierzu Kapitel 9, oder die in Abschnitt 1.1.2 bereits erläuterte Stanford Prison-Studie, haben besonders zu diesem Einstellungswandel beigetragen. Eine zentrale Aufgabe des Versuchsleiters stellt zudem die detaillierte Aufklärung der Untersuchungsteilnehmer nach dem Experiment über die Inhalte und Hypothesen der Untersuchung dar. Dies ist in der Sozialpsychologie besonders wichtig, da hier häufig mit sogenannten in Anführungszeichen Täuschungsszenarien gearbeitet wird. Hierbei werden Versuchspersonen Instruktionen vorgelegt, die vom wahren Ziel der Untersuchung ablenken, in Klammern, da man sonst erwarten würde, dass Versuchspersonen sich entsprechend oder genau gegenteilig der Hypothesen verhalten und so die Ergebnisse der Studie verfälschen.